Und bevor ich jetzt gleich zum Vortragsthema komme, möchte ich noch auf etwas hinweisen, was gerade im Westen von Wichtigkeit ist, nämlich die Ayurveda-Berufsverbände. Ayurveda in Indien hatte nie was mit Berufsverbänden zu tun, sondern es war eine Weitergabe in der Traditionslinie. Aber wenn wir hier in Deutschland und Europa wollen, dass Ayurveda eine richtige Anerkennung bekommt, da braucht es starke Berufsverbände. Das Schöne ist, dass heute verschiedenste Ayurveda-Berufsverbände zusammenarbeiten, auch auf europäischer Ebene. Aber je mehr Therapeuten selbst in einem Berufsverband drin sind, umso stärker können diese Berufs- und Dachverbände tatsächlich einwirken. Wenn man fragt, warum wird Ayurveda von den Krankenkassen nicht gefördert, gibt es eine einfache Antwort. Wisst ihr, was die Antwort ist? Es gibt keine stark genugen Berufsverbände in Deutschland. Stark genug Berufsverbände würden Universitäten dazu bringen, Studien zu machen. Und aufgrund dieser Studienlage könnte Ayurveda auch in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen werden. Man kann natürlich darüber diskutieren, ist sowas sinnvoll oder nicht. Es ist noch eine andere Sache. Aber es käme zu einer breiteren gesellschaftlichen Anerkennung. Und hier kann jeder, der Ayurveda praktiziert, gerade mal überlegen, bin ich in einem Berufsverband? Wenn nicht, große Anregung, werdet in einem Berufsverband. So teuer ist es nicht. Könnt dann sogar eure Praxis oder euer Türschild schmücken mit einem Berufsverbandschild, was auch mal eine Seriosität suggeriert. Aber insbesondere erleichtert ihr die Arbeit von denen, die sich bemühen, dort auf politischer Ebene aktiv zu werden. Gut, es war jetzt vielleicht nicht die beste Einleitung zu meinem Vortrag jetzt, aber vielleicht doch, denn Ayurveda, wenn er in den Westen kommt, hat eine, ja, wandelt sich auch. Gut, ich möchte heute Abend sprechen über Ayurveda in der Hatha Yoga Pradipika. Viele der Anwesenden hier sind auch Yoga-Lehrer. Korrekterweise müsste man sagen Hatha-Yoga-Lehrer. Und die Ayurveda-Ärzte haben sicher alle auch schon inzwischen von Hatha-Yoga gehört. Hatha-Yoga, wird oft gesagt, ist der körperorientierte Aspekt von Yoga, besteht hauptsächlich aus Yoga-Stellungen, Atemübungen, Entspannungstechniken, Ratschläge für die Ernährung, Reinigungstechniken und Meditation. Das Hatha-Yoga hat drei Hauptwurzeln. Eine Wurzel des Hatha-Yoga ist tatsächlich im Ayurveda. Dort ist Hatha-Yoga für die Gesundheit. Zweite Wurzel vom Hatha-Yoga ist das Tantra bzw. Kundalini-Yoga. Hatha-Yoga für Energieerweckung. Die dritte Wurzel des Hatha-Yoga ist im Raja-Yoga. Eben Hatha-Yoga für Geisteskontrolle und schließlich Selbstverwirklichung. Und je nach Hatha-Yoga-Richtung wird ja dabei der eine oder der andere Aspekt mehr betont. Das war schon im alten Indien so, das ist bis heute in Indien so und das ist auch im Westen heute so. Und ich habe in letzter Zeit so einige empirische Studien gelesen, warum praktizieren Menschen Yoga? Viele Menschen üben Yoga für die Gesundheit, viele Menschen üben Yoga, um mehr Energie zu bekommen und das Dritte, was genannt wird, Menschen üben Yoga, um ihren Geist positiver zu bekommen. Mit anderen Worten, da haben wir die drei Wurzeln, Gesundheit, Ayurveda, mehr Energie, Tantra Kundalini Yoga, Geist positiver, Raja Yoga. Und natürlich die meisten Anwesenden wissen, das hängt auch irgendwo miteinander zusammen. Gut, und natürlich, im Hatha-Yoga gibt es auch eine spirituelle Zielsetzung, worüber ich dann auch nochmal sprechen werde. Heutzutage werden die Gesundheitswirkungen des Hatha-Yoga häufig entweder in der Terminologie der westlichen Schulmedizin beschrieben oder auch in der Terminologie des Tantra bzw. des Kundalini-Yoga. Also die meisten Hatha-Yoga-Lehrer lernen alles Mögliche über Chakras und über Nadis und über Prana und so weiter. Und natürlich, auch in unseren Yoga-Lehrerausbildungen lernt man auch alles Mögliche über Anatomie und Physiologie. Wir haben in unserem Yoga-Lehrerausbildung verwenden wir Skelette und Torsos, also nicht echte, sondern aus Plastik. Und es gibt alle möglichen Schaubilder und PowerPoint-Präsentationen. Aber wenn die alten Hatha-Yoga-Meister die Gesundheitswirkungen des Yoga beschrieben haben, benutzten sie selbstverständlich die Terminologie des Ayurveda. Denn Ayurveda war ja die indische Medizin. Also haben die Hatha-Yogis die Terminologie des Ayurveda benutzt. Und nach vielen Theorien war Hatha-Yoga und Ayurveda früher sehr stark verbunden. Gestern Abend hat ja Professor Dr. Martin Mittweder etwas über die Geschichte des Ayurveda gesprochen. Und schon im ersten Jahrtausend nach Christus gab es Yoga- und Ayurveda-Universitäten größeren Stils. Und nach dem, was ich mal von Frawley gehört habe, der sagte, die hießen damals Yoga-Vidya-Universitäten. Finde ich lustig, denn so ein bisschen entwickeln wir uns ja auch in Richtung von Universitäten. Und in dem Kontext wurde auch Ayurveda gelehrt, Hatha-Yoga gelehrt, Schriften gelehrt und durchaus größere Institutionen des Lernens, wo viele Vaidyas und Meister und Pandits zusammen waren und das gelehrt haben. Und dann gab es seit dem 13. Jahrhundert diverseste Invasionen muslimischer Türkvölker, die Indien in mehreren Wellen immer wieder erobert haben. Und dabei wurden die großen Yoga- und Ayurveda-Universitäten weitestgehend geschlossen. Und das hat diese Entwicklung geändert. Die Vermittlung von Ayurveda wurde in den kleineren familiären Kontext gestellt. Das Wissen wurde von Vater auf Sohn weitergegeben. Und Hatha-Yoga wurde zum großen Teil auch versteckt in Mönchstraditionen weitergegeben. Und so konnte das auch noch die englische Besatzung noch überleben. Und dann wurde Indien ja unabhängig. 1948, glaube ich, war das. Und dabei hat die indische Regierung und auch die Regierungen der einzelnen Bundesländer haben irgendwo beschlossen, Ayurveda ist was Wichtiges, sollte wieder wie früher in einen universitären Kontext gebracht werden. Im Ayurveda wurde auf Yoga verzichtet. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen die religiöse Neutralität. Indien ist ja von der Regierungsform säkular. Und beim Yoga ist der spirituelle Aspekt etwas stärker als beim Ayurveda, auch wenn wir gestern im Vortrag von Dr. Karin Pirk von den spirituellen Lehren des Ayurveda auch so eindrucksvoll gehört haben. Und dann die Gründungsväter von Indien dachten, dass Ayurveda populär werden könnte, aber Yoga vermutlich nicht. Das haben die 1948 bis Anfang der 50er Jahre gedacht. Und so entstand dann in Indien eine Generation von Ayurveda-Ärzten, welche an Universitäten gelernt haben, ohne von Hatha-Yoga etwas gehört haben. Gut, und dann wurde jetzt Hatha-Yoga sehr populär. In Europa wird es ja vermutlich um die 20 Millionen Hatha-Yoga-Übende geben, weltweit vermutlich 100 Millionen. Das ist schon eine ganze Menge. Und da Hatha-Yoga früher in den Westen kam, haben dann auch die Hatha-Yoga-Meister eher die Sprache der westlichen Schulmedizin gelernt als die Sprache von Ayurveda. Gut, heute begegnen sich die beiden Systeme wieder. Die Ayurveda-Therapeuten versuchen auch Hatha-Yoga-Empfehlungen abzugeben und die Yoga-Lehrer erlernen einiges über Ayurveda. Und vermutlich geht es dann so, wenn die Ayurveda-Spezialisten jemanden hören aus dem Yoga, der über Ayurveda spricht, dann lächeln die innerlich. Vermutlich, wenn ich jetzt weiterspreche, werden einige über mich lächeln. Umgekehrt, wenn ich manchmal höre, was Ayurveda-Ärzte den Klienten empfehlen, was sie bei der Hatha-Yoga-Praxis sein lassen sollen, dann dreht sich bei mir der Magen rum und die Leber gleich mit. Ich gebe mal so ein Beispiel, das passiert immer wieder. Immer wieder kommen Yoga-Übende zu mir und sagen, mein Ayurveda-Therapeut hat mir Pranayama verboten, weil ich zu viel Vata habe. Das ist, und jetzt werde ich mal massiv, himmelschreiender Unsinn. Ayurveda-Therapeuten ohne Hatha-Yoga-Kenntnis schließen, Vata hat was mit Atem zu tun, Pranayama auch. Also darf jemand mit Vata-Überschuss kein Pranayama machen. Also es ist schon oft genug passiert. Aber ich habe jetzt auch einige Ayurveda-Spezialisten den Kopf schütteln gesehen, die eben, es breitet sich inzwischen weiter aus. Das ist mehr vor 5 bis 10 Jahren gewesen als heute. Die Hatha-Yoga-Schriften sind sehr viel differenzierter. Sie sagen, welches Pranayama hat welche Wirkung auf Vata, Pitta und Kapha, auf Ama, Agni und welches Dhatu, welche Asana hat welche Wirkung auf was, welche Kriya hat welche Wirkung auf das. Und da steckt eine ganze Menge drin. Und darauf will ich so ein bisschen eingehen anhand eines Textes, nämlich der Hatha-Yoga-Pradipika, eines der Grundlagenwerke. Manchen sagen, dass es nicht nur eines der Grundlagenwerke ist, sondern das Grundlagenwerk. Es wurde niedergeschrieben, nicht so früh wie die Ayurveda-Schriften, sondern vermutlich im 15. Jahrhundert, wobei man annimmt, dass es mehrere Jahrhunderte vorher mündlich überliefert wurde. Autor ist einer namens Svatmarama. Und in der Hatha-Yoga-Pradipika wird stark auf die Ayurveda-Terminologie zugegriffen und dann entstehen dort, gibt es konkrete Empfehlungen, was man machen kann zur Heilung, allerdings nicht vollständig. Die Hatha-Yoga-Pradipika ist ein Werk, das sehr viel andeutet und noch interessanter wird es, wenn wir deutsche oder englische Übersetzungen haben. Dort, nämlich als die Schriften übersetzt wurden, da war Ayurveda im Westen noch bekannter, Ayurveda noch unbekannter als Yoga. Und dort hat man mehr auf die westliche Humores-Lehre zurückgegriffen. Also zum Beispiel, wenn im Sanskrit Vata steht, dann wird zum Beispiel in dieser Ausgabe hier wird von Wind gesprochen. Dann heißt das ist bei zu viel Wind gut. Und dann gibt es eine andere Sache, die ist gut, um ein Übermaß von Galle zu reduzieren. Und dann das nächste steht dann, zu viel Schleim muss reduziert werden. Noch interessanter wird es dann heißt, wenn es dann heißt, man muss den Atem durch die Wirbelsäule geben. Mediziner werden bei all dem immer ein, wird sich alles zusammenziehen und wenn man das rückübersetzt, wann immer in den meisten Hatha-Yoga-Übersetzungen Wind steht, dann ist es Vata. Wann immer dort irgendwo Galle steht, dann ist Pitta. Wann immer dort Schleim ist, steht Kapha. Wann immer dort von irgendwelchem Verdauungsfeuer oder sogar Appetit steht, dann steht dort meistens Agni. So, manchmal ist das auch lustig, da steht bei manch, irgendwann mal kam ein Teilnehmer zu mir und sagte, er kann jetzt den Drehsitz nicht mehr machen. Und dann sage ich, warum? Ja, da steht drin, dass es den Appetit verstärkt und sie will abnehmen. Aber im Original steht, dass Agni stärker wird. Und dann ist es sogar im Gegenteil gut zum Abnehmen. Gut, und so muss man das irgendwo wissen. Kurz, die Hatha-Yoga-Pradipika, ich werde ja so ein paar Verse dort lesen. Zunächst mal die zweite Vers sagt, Svatmarama-Yogi gibt die Hatha-Yoga-Vidya einzig für die Erlangung von Raja-Yoga heraus, nachdem er seinen eigenen Guru gegrüßt hat. Also Svatmarama sagt, es geht in der Hauptsache, Raja-Yoga ist der Yoga der Herrschaft über den Geist. Er sagt, hauptsächlich geht es im Hatha-Yoga darum, Herrschaft über den Geist zu bekommen, Raja zu werden, König über seinen Geist und damit geht es um die Selbstverwirklichung. Schon zu Zeiten von Svatmarama, also Anfangszeiten vom Hatha-Yoga, haben eben Menschen sich vielleicht nur beschränkt auf gesundheitliche oder energetische Wirkungen. Er sagt, ich schreibe hauptsächlich für die spirituelle Entwicklung. Aber obgleich er das am Anfang sagt, und das ist ja oft das Paradoxe bei indischen Meistern, beschreibt er dann doch bei den meisten Übungen auch die gesundheitliche Wirkung. Wir im Westen sind es ja oft gewohnt, entweder oder, in Indien ist das sehr viel häufiger, sowohl als auch. Und das ist dann manchmal gerade schwierig, wenn deutsche Schüler bei einem indischen Meister in die Lehre gehen und der indische Meister erzählt gerade über etwas, der hat vielleicht vor 3 Jahren was anderes gesagt und vielleicht zu anderen Schülern auch was anderes, wird es dann verabsolutiert. Aber nichtsdestotrotz, Svatmarama sagt, hauptsächlich schreibt er es über für die Selbstverwirklichung. Weshalb auch die letzten beiden Kapiteln, wo es mehr über die spirituellen Aspekte des Hatha-Yoga geht, sehr viel länger sind als die ersten beiden. Im 3. Vers sagt er, jenen, die sich in der Dunkelheit streitender Weltanschauungen fortbewegen, unfähig Raja-Yoga zu erlangen, bietet der mitleidsvolle Svatmarama-Yogi das Licht von Hatha-Vidya an. Das heißt, Hatha-Yoga, und das ist letztlich so wie Ayurveda, ist irgendwo weltanschauungsübergreifend. Auch wenn Hatha-Yoga was Spirituelles ist, schon im alten Indien war es religionsübergreifend, weltanschauungsübergreifend. Nicht umsonst gibt es heute Yogameister, die aus dem Hinduismus stammen. Es gibt Yogameister, die aus dem Sikhismus stammen. Yogi Bhajan ist inzwischen in Deutschland auch bekannt. Es gibt solche, die aus dem Buddhismus stammen, zum Beispiel Krishnamacharya, stammt zwar nicht aus dem Buddhismus, aber das ist ja der Meister von Iyengar, Pattabhi Joyce und Desikachar. Der hat sein Hatha-Yoga, mindestens behaupten das einige seiner Schüler, hat er den größten Teil des Hatha-Yoga von buddhistischen Hatha-Yoga-Meister in Tibet. Der hat eine Weile in Tibet verbracht und dort hat er einen großen Teil seiner Hatha-Yoga-Übungen bekommen. Also, obgleich Hatha-Yoga spirituell ist, ist es weltanschauungs- und religionsübergreifend und das sagt schon Svatmarama. Es war schon von der Konzeption von Anfang an so gedacht. In der Hatha-Yoga-Pradipika spricht Svatmarama von den Doshas, von Agni und Ama. Gut, die meisten kennen diese Ausdrücke besser als ich, die jetzt hier sitzen. Aber es gibt ein paar, die vielleicht nicht so gut kennen. Dann hilft es vielleicht, wenn ich mit meinem Mangel an Wissen versuche, die zu definieren. Agni ist das Verdauungsfeuer. Ein gutes Agni hilft, dass man Nahrung gut verdaut. Im Hatha-Yoga, hat auch die gleiche Ansicht wie Ayurveda. Es ist nicht nur wichtig, was wir essen, sondern letztlich, was kommt im System an. Und damit das, was wir essen, gut verdaut werden kann, dazu braucht es ein gutes Agni. Also Verdauung muss gut sein. Wenn das Agni nicht richtig funktioniert, dann gibt es Probleme. Gut, irgendwo, meine Frau hat mir mal erzählt, es gibt nicht nur ein Agni, sondern ich glaube 10 Agnis oder noch mehr, die im ganzen Körper verschiedenste Funktionen haben. Aber zunächst mal Verdauungsfeuer, Agni ist wichtig. Das Zweite, wovon Hatha-Yoga immer wieder spricht, ist Amas. Amas wird oft übersetzt als sogenannte Schlacken, nicht abtransportierte Stoffwechselprodukte. Die können sich in den verschiedensten Geweben ansammeln und die gilt es auch aufzulösen. Und da beschreibt eben Svatmarama einige der Übungen, die auch das Ama wegnehmen sollen. Und wenn die Amas weg sind, dann wird der Körper in sein natürliches Gleichgewicht kommen. Wenn wir im natürlichen Gleichgewicht sind, dann sind wir gesund. Was bringt uns jetzt aus dem Gleichgewicht heraus? Zum einen kann es sein, dass wir irgendwas Äußeres tun, was Amas erzeugt und dann können die Bioenergien nicht fließen. Dann kann aus irgendwelchen Gründen kann Agni, das Verdauungsfeuer, nicht richtig funktionieren. Dann wird selbst gesunde Nahrung wird dann zu Schlacken oder Giftstoffen. Und als nächstes können wir auch irgendwo unsere Doshas durcheinander haben. Und das kann dann auch zu Amas führen. Vielleicht zu den Doshas, weil ich gerade vorher am Abendessen bei 2 Ärzten, Ayurveda-Ärzten, gesessen habe und da habe ich gesagt, wenn ich mich noch länger mit euch unterhalte, dann funktioniert mein Vortrag heute Abend nicht mehr. Der eine hat behauptet, so wichtig, wie es im Westen immer behauptet wird, sind die Doshas gar nicht. Und der nächste hat noch gesagt, es gibt ein DH-Dosha und ein Manasika-Dosha. Und wird noch sehr kompliziert. Also ich vereinfache das dann jetzt. Manchmal in vereinfachten Werken heißt es, wenn man Vata ist, dann sollte man einen ruhigen Lebenslauf haben. Sollte man eine Arbeit nehmen, die sehr regelmäßig ist. Also meine Behauptung ist, wenn man Vata ist und hat jetzt eine ruhige, regelmäßige Arbeit, der geht kaputt, der vertrocknet. Oder derjenige, der Pitta ist, der müsste auch irgendwo sich beruhigen und so weiter. Ein Pitta-Mensch wird immer nur ein ruhiges Leben, dann der explodiert. Oder ein Kapha-Mensch, der muss einen anregenden Beruf haben. Da muss man nämlich aufpassen. Und so Krishna ist da relativ klar. Er sagt, man soll seine Prakriti leben, seine Natur leben. Also wenn man feurig ist, dann soll man was Feuriges tun. Wenn man ein unruhiger Mensch ist und kommunikativ, dann soll man das machen. Und wenn man ein gemütlicher Mensch ist, dann soll man sich ein gemütliches Leben suchen. Nur, das hat ein Ayurveda recht, wenn man es übertreibt, dann gibt es Probleme, dann wird man krank. Und dann, wenn man sein Pitta gelebt hat und irgendwo merkt, man wird sehr reizbar, gut, dann muss man das ein bisschen beruhigen. Wenn der Vata-Mensch seine Talente in den Alltag hineinbringt, es aber übertreibt und dann anschließend schlaflos und ängstlich wird, gut, dann muss er es beruhigen. Und diese Beobachtungen halte ich für den Alltag für sehr, sehr hilfreich, wo ich selbst sehr darauf achte, wann ist irgendein Dosha ein bisschen stärker. Haben uns auch gerade unterhalten, bringt das Leute, also beim vorigen Abendessen, bringt das Menschen nicht zu sehr in Schubladen denken, wenn man denkt, ich bin Pitta. Und dann interpretiert man alles nach Pitta. Oder ist es überhaupt gut zu sagen, statt was zu ändern, man ärgert sich über etwas, wäre es nicht besser, man probiert zu gucken, warum bin ich ärgerlich und man ändert die Sache, anstatt nur zu sagen, ich habe zu viel Pitta, also muss ich jetzt ein Lassi trinken. Das sind wichtige und gute Fragen. Mein Schluss ist durchaus, meine Emotionen haben einen Sinn und auch wenn sie Vata, Pitta oder Kapha dort sind, man kann schon schauen, steckt da was drin, wo man aktiv wird. Wenn man plötzlich feststellt, man regt sich über alles auf und es ist überproportional, dann kann man entweder sagen, ich bin so frustriert und ich muss alles allein machen und keiner hilft und die ganze Welt ist doof. Ich muss den Karren allein aus dem Dreck ziehen. Eine Möglichkeit. Und die andere wäre, mein Pitta ist etwas übersteuert und deshalb bin ich jetzt leicht reizbar. Ich muss jetzt einen Gang zurücknehmen, Tiefenentspannung machen, einen halben Tag frei nehmen. Gut, vielleicht hilft dann auch irgendein Lassi. Gut, und ähnlich, angenommen, ein Vata-Mensch hat alle möglichen tollen Ideen oder ihm langweilt das, was er gerade macht. Natürlich, das Erste wäre zu überlegen, wie kann ich meine Ideen umsetzen, wie kann ich vielleicht ein bisschen mehr Kreativität in das hineinbringen, was ich da tue. Aber dann, wenn das zu viel wird, dann anstatt sich zu beschweren, dass alle Menschen stur und steif sind, ich bin der Einzige, der irgendeine Flexibilität hat, sollte man gucken, vielleicht Vata-Element etwas reduzieren. Ich werde jetzt die nächste Woche meine Ernährungsphilosophie nicht wieder jeden zweiten Tag umstellen und werde auch nicht jeden Tag von vorne überlegen, wann ich aufstehe, sondern feste Zeiten machen. Okay, Hatha Yoga Pradipika. Über die einzelnen Aspekte, ich will nur ein paar rausgreifen. Zunächst über das Verdauungsfeuer gibt es eine Menge von Tipps. eigentlich fast kann man sagen, von all den Begriffen des Ayurveda, Agni wird am meisten verwendet. Und hier, glaube ich, ist Hatha-Yoga ganz besonders wichtig. Er sagt es, Matsyendrasana hebt das Verdauungsfeuer und zerstört alle Amas im Körper. Matsyendrasana ist der Drehsitz. Matsyasana ist der Fisch, Matsyendrasana ist der Drehsitz. Die meisten kennen ihn den Namen Ardha Matsyendrasana. Drehsitz. Dann Paschimottanasana lässt das Prana durch die Sushumna fließen und steigert das Agni, das ist die Vorwärtsbeuge. Und schließlich Mayurasana, der Pfau, verdaut mit Leichtigkeit unmäßig und durcheinander eingenommenes Essen und verwandelt sogar das schreckliche Gift Hala Hala zu Asche. Könnte ich jetzt sehr lange drüber sprechen, da steckt sehr viel drin. Aber ich will es einfach sagen, vom Hatha-Yoga her, es gibt drei Hauptasanas, welche das Agni erhöhen und sehr effektiv erhöhen. Und das ist Drehsitz, Vorwärtsbeuge und V. Also diejenigen von euch, die Hatha-Yoga kennen und sie waren mal bei einem Ayurveda-Arzt, weil sie gesundheitliche Probleme haben und er erzählt, du musst jetzt das Agni heben und deshalb warmes Wasser trinken und bestimmte andere Dinge, ich glaube, Ingwer ist auch dafür gut, dann kann man noch zusätzlich diese drei Asanas etwas länger halten. Gut, V wird kaum jemand allzu lange halten, aber mindestens Drehsitz und Vorwärtsbeuge. Dann interessanterweise gibt es auch zwei Pranayamas, von denen es heißt, dass sie Agni erhöhen. Das eine ist die Wechselatmung. Von der Wechselatmung sagt er auch, dass Agni erhöht wird und das Pranayama par excellence zur Erhöhung von Agni ist Bastrika. Und unter den Kriyas gibt es eine, welche besonders Agni erhöht, das ist Agni-Sara, Bauch vor und zurück mit leeren Lungen und in ihrer Steigerung nennt die sich Nauli. Also das wären die Übungen, die ihr zusätzlich machen könnt, wenn ihr Hatha-Yoga-Übende seid und ein Ayurveda-Arzt hat euch empfohlen, Agni zu steigern mit verschiedenen anderen Dingen, könnt ihr zusätzlich dazu das üben. Oder wer ein Ayurveda-Arzt oder Therapeut ist und Hatha-Yoga-Schüler hat, das sind Dinge, die ihr zusätzlich empfehlen könnt. Dann gibt es einige Übungen, die sogenannte Tridosha sind, also die alle drei Doshas ausgleichen. Und dort beschreibt Svatmarama zum einen Mayurasana, das ist der V. Mayurasana wiederum, der V. Und er sagt dort, Mayurasana heilt alle Leiden des Magens, der Drüsen und der Milz und beseitigt alle Beschwerden, die durch zu viel Vata, zu viel Pitta oder durch zu viel Kapha verursacht sind. Also Svatmarama empfiehlt den V über alle Maßen. Auch Wechselatmung gilt als harmonisierend für alle drei Doshas. Basti gilt als harmonisierend für alle drei Doshas. Was ist Basti? Einlauf. Im Hatha-Yoga nimmt man einfach nur lauwarmes Wasser. Im Ayurveda gibt es dann alle möglichen Spezialeinläufe, je nach sonstiger Konstitution kann das mit allem Möglichen sein. Im Hatha-Yoga zunächst mal einfach Einlauf. Und auch Bastrika gilt auch wieder als Tridosha harmonisierend. Dann gibt es aber spezielle Atemübungen, die man macht, um ein bestimmtes Dosha zu reduzieren, wenn das zu stark ist. Oder auf Englisch to pacify, also zu beruhigen. Wenn Vata zu groß ist, dann wird Surya Beda empfohlen. Und zwar in der einfachen Variante, rechts einatmen, anhalten, links ausatmen. rechts einatmen, anhalten und links ausatmen. Also angenommen, ihr seid selbst Yoga-Schüler und euch wird gesagt, ihr habt zu viel Vata, dann könntet ihr nach ein paar Runden Wechselatmung noch 5 bis 8 Runden Surya Beda einführen, also statt vollständig wechseln, rechts einatmen, anhalten, links ausatmen. Das reduziert ein Übermaß an Vata. Dann Sitali beseitigt ein Übermaß von Pitta. Sitali ist eine Form von Atemübung durch die Zunge einatmen und durch die Nase ausatmen. Könnt ihr gerade ein paar Runden machen. Es hat auch einen humoristischen Einschlag, was auch für ein Übermaß an Pitta auch hilfreich ist. Okay, als drittes Ausgleich von Kapha durch Pranayama und zum Beruhigen von Kapha empfiehlt Svatmarama sogar die meisten Übungen. Er empfiehlt Dauti, das ist in der, gibt es verschiedene Formen im Hatha-Yoga, lauwarmes Salzwasser und 3 Finger in den Hals und wieder raus oder ein Tuch nehmen in lauwarmes Salzwasser schlucken und wieder raus. Das zweite Möglichkeit, das klingt vielleicht etwas angenehmer, Kapalabhati. Kapalabhati reduziert ein Übermaß von Kapha. Und auch der Ujjayi-Atem, das heißt, das Ein- und Auszuatmen mit einem hörbaren Kehllaut. So. Vielleicht, dass ihr alle hinten auch hört. Was auch allgemein bei Trägheit hilft, was bei Schleim hilft, bei übermäßiger Schleimproduktion und insgesamt, wenn Kapha erhöht ist. Also angenommen, ein Hatha-Yoga-Schüler hat zu viel Kapha, dann würde man ihm empfehlen, in allen Asanas auch Ujjayi beim Ein- und Ausatmen zu machen und auch beim Pranayama besonders bewusst Ujjayi dazu zu geben. Man kann dann auch Kapalabhati steigern und mehr Runden machen. Es gibt auch bei Kapalabhati umgekehrt eine Einschränkung. Angenommen, jemand hat ein Übermaß an Vata, dann sollte er das Kapalabhati reduzieren, sollte lieber langsames Kapalabhati machen und dafür feste ausatmen und kein schnelles Kapalabhati und flach atmen. Also, um es so etwas praktischer zu machen, also schnelles Kapalabhati wäre... Oder ein langsames, was jetzt nicht Vata erhöhend wäre, was also fast so ein bisschen Bastrika geht, wäre. Gut, das also aus ein paar Anregungen aus dem Hatha-Yoga und vielleicht hilft das dem einen oder anderen schon direkt weiter, wenn ich hoffe, dass ich ein paar Anregungen gebe für das weiter zu studieren, vielleicht sogar in dieser Schrift oder es gibt ja auch inzwischen bei verschiedenen Ayurveda- und Yoga-Instituten Ayur-Yoga-Ausbildungen, wo das hoffentlich auch Thema ist. Ich will schließen mit dem letzten Vers der Hatha-Yoga-Pradipika, mindestens Teile davon. Solange das Prana nicht in die Sushumna gelangt und zum höchsten Chakra stößt, solange der Geist nicht in Brahman absorbiert wird, solange sind alle, die über Yoga sprechen, eitle Schwätzer. Ach ja, und jetzt.